Wir haben ja immer noch Sommerpause und das heißt, dass unsere Kindergottesdienstmitarbeiter auch Pause haben. Aber die Kinder sind ja trotzdem da. Und gibt es irgendwen, der sich erbarmen möchte über die Kinder heute und ein bisschen Zeit mit denen verbringen will? Ihr müsst kein großes Programm machen. Was denn? Wie, ihr kommt?
Wer Kinder hat und mitkommt.
Achso, Michaela, danke schön, Süße. Will jemand Michaela noch unterstützen? Ist Betty Oelke da? Macht ihr heute Dienst? Achso, die ist nur auf Toilette gegangen. Nein, aber Ferkim ist da? Was? Achso, Stefan. Nee, da sind schon genug jetzt, Ferkim. Jetzt musst du hier bleiben. Sind schon genug. Danke, Ferkim. Aber du hast Pause. Okay. Dankeschön. Ja. Bis zum Morgen ist es nicht mehr weit, hat Nana He gesungen. Und das Lied ist ja nicht nur ein schönes Lied für einen anbrechenden Morgen, um den Herrn zu preisen für den neuen Tag, sondern hat auch seine tiefere Bedeutung. Bis zum Morgen ist es nicht mehr weit. Wir haben in den letzten Wochen am Anfang des Johannesevangeliums einfach gesehen, wie dieser Morgen hineinbricht, wie das Licht einbricht in die Welt. So unscheinbar, aber doch so mächtig. So wie Johannes es uns darstellt, ist es aus der Sicht eines Theologen, Philosophen, der tief hineinschaut in die geistliche Wirklichkeit und der uns beschreibt, wer Jesus war, wer er ist, wie gesagt, in einer tiefen geistlichen Ausdrucksweise. Er schaut Jesus als das ewige Wort Gottes, was schon immer war, was Gott gleich ist. Und er sieht seine Fleischwerdung auch als etwas Geistliches, wie das Licht hineinbricht in die Finsternis. Das war eine Zeitenwende. Ja, wir sagen, das ist die Zeitenwende. Wir machen unseren Kalender daran fest. Und nicht nur wir, sondern die ganze Welt, selbst wenn sie andere Kalender haben, weil sie andere Götter haben, mussten sie sich doch irgendwie darauf einlassen, dass die Zeit doch an Christus zu messen ist. Und wahrlich, es ist eine Zeitenwende, die geschehen ist. Aber es ist eine Zeitenwende nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern es ist eine Zeitenwende vom Anfang bis zur Zeitenwende und dann von der Zeitenwende bis zum Ende. Und es gibt einen neuen Morgen, auf den wir zusteuern, den Jesus uns verkündet hat. Die ganze Christenheit bekennt, dass der Tag kommt, wenn Jesus wiederkommt im Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen. Und bis zu diesem Morgen ist es nicht mehr weit. Das kannst du, wenn du die Bibel aufmerksam liest, die prophetischen Worte von Jesus, die prophetischen Worte der Propheten, die prophetischen Worte von Jesus in der Offenbarung des Johannes, du kannst es sehen. bis zum Morgen ist es nicht mehr weit. Vielleicht sind es nur noch ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und das soll für uns oder ist für uns keine Tatsache, die uns Angst macht, sondern die uns hoffen lässt, die uns, ja, unser Haupt erheben lässt. Und das hat seinen Grund darin, dass Jesus schon einmal gekommen ist. Und das ist das, was das Johannes-Evangelium uns so wunderbar aufschließt, was Johannes uns so deutlich vor Augen führt. Gnade um Gnade hat er uns gebracht. In ihm ist die Gnade und die Wahrheit geworden. Und wenn dir das alles viel zu theologisch und viel zu philosophisch ist, dann kriegst du heute, na, und ich meine, letztes Mal hat Stefan uns das ja auch sehr praktisch in einem schönen Bild vor Augen geführt. Aber auch Johannes wird ganz praktisch in seinem Evangelium. Er bleibt nicht irgendwo auf diesen hohen Höhen im siebten Himmel, irgendwo auf Wolke Nummer 7 so, ne, und betrachtet das ganze Geschehen, sondern er sieht auch, dass diese Dinge eben nicht einfach nur eine geistliche Realität sind, sondern sie materialisieren sich. Jesus ist Fleisch geworden und das heißt, er ist Mensch gewesen, so wie du und ich. Er ist real gewesen. Materiell. Real. Fassbar. Und darum geht es in den folgenden Versen. Und ich habe irgendwie auf dem Herzen gehabt, das jetzt nochmal weiterzumachen. Ich möchte einfach diese Predigt einfach unter dem das Motto stellen: Was suchst du? Was suchst du? Was suchst du? Was guckst du? Was suchst du? Das Johannesevangelium fängt damit an, dass Johannes aufgetreten ist, dass Johannes, ein Mann, gesandt worden ist von Gott. Er hat eine Sendung empfangen, einen Auftrag von Gott bekommen. Wie das genau aussah, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Johannes wir werden so ein bisschen kurz davon lesen, dass Johannes irgendwie eine direkte Botschaft von Gott empfangen hat. Einen Auftrag hat er empfangen. Er war ein Prophet. Ja, er war ein Prophet des alten Bundes immer noch. Einer, der vorausweist, der hinweist auf den, der nach ihm kommt. So hat er das gesagt, so schön. Und lass uns da jetzt einfach mal einsteigen. Ab Vers 19 lesen wir und wir lesen 4 Tage. 4 Tage hintereinander weg. Und wir lesen natürlich nicht über diese ganzen Tage, was alles auf der Welt in diesen 4 Tagen passiert ist. In diesen 4 Tagen ist eine Menge passiert, aber es sind hier ganz kleine Begegnungen, die aber so hochbedeutsam sind, diese Begegnungen. Und die erste Begegnung, der erste Tag ist eine Begegnung zwischen Priester und Leviten, die aus Jerusalem gekommen waren zu Johannes, als er jenseits des Jordan taufte, sind sie zu ihm hingekommen, um ihn zu befragen, um ein Verhör mit ihm durchzuführen. Die offiziellen Stellen haben von Johannes und seinem Zeugnis gehört und seinem Dienst, seinem Taufdienst dort, dass irgendwie so ein crazy Typ in alternativer Kleidung an alternativem Ort. Und irgendwie laufen die ganzen Leute dahin. Und er erzählt denen irgendwas von Gott. Also es fällt irgendwie in unsere Zuständigkeitssphäre. Da müssen wir mal irgendwie ein Auge drauf werfen. Das Ganze muss untersucht werden. Sie suchen danach herauszufinden, was es mit dieser ganzen Sache mit Johannes auf sich hat. Sie wollen etwas wissen. Was wollen sie wissen eigentlich? Sie wollen wissen, was Johannes da tut und ob das alles rechtens ist. Rechtens in ihrem Sinne, nach ihrem Recht. Passt er ins System Oder müssen wir aktiv werden? Das suchen sie. Sie suchen, ihre Macht zu erhalten. Sie suchen, ihren Status zu bewahren. Deswegen schicken die Obersten, die hohen Priester, diese Leute zu Johannes. Sie suchen nicht nach der Wahrheit. Sie suchen nicht ehrlich, wer oder was Johannes für einen Auftrag hat und was für eine Botschaft er hat, sondern sie suchen ihren Machterhalt. Und dies ist das Zeugnis, das Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagte: Ich bin es nicht. Aufmerksame Bibelforscher werden jetzt sagen: Wieso? Jesus hat doch gesagt, dass Johannes der Elia ist. Was denn jetzt? Wir sehen ganz klar, dass im Maleachi vorausgesagt wurde, bevor der Gerichtstag des Herrn kommt, dass Elia kommen würde, um die Väter zu den Söhnen hinzuwenden und die Söhne zu den Vätern, um dem Herrn ein vorbereitetes Volk zuzubereiten. Er soll das Volk Israel vorbereiten für den Tag des Herrn. Und das ist genau der Dienst, den Johannes auch getan hat. Er hat einen Dienst der Vorbereitung getan. Das werden wir auch gleich lesen. Und dennoch streitet er ab, der Elia zu sein. Warum? Weil er nicht dem Gerichtstag des Herrn vorausgeht, sondern er geht dem ersten Kommen Jesu voraus. Und dieses erste Kommen Jesu oder des Herrn ist nicht zum Gericht. Deswegen ist er nicht der Elia, der vorausgesagt wird. Und gleichzeitig ist er einer wie Elia. Ja, geradezu ein Elia für Jesus, der ihm vorausgeht. Jesus hat das so schön gesagt: Elia, mit Elia haben sie auch gemacht, was sie wollten. Sie haben ihn umgebracht. Und so werden sie es auch mit dem Sohn des Menschen tun. In dieser Weise ist Johannes der Elia für Jesus erstes Kommen, der das Volk vorbereitet hat in seinem Bußruf darauf, Jesus zu empfangen. Wie Johannes gesagt hat, alle, die ihn aufnahmen, empfingen die Vollmacht oder die Autorität, Kinder Gottes zu werden, Kinder Gottes zu sein. Aber er sagt: Nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und hier ist eine andere alttestamentliche Verheißung aufgegriffen, die Verheißung an Mose. Ja, einen Propheten wie dich werde ich senden. Und an ihm wird es sich entscheiden. Wenn sie auf ihn hören, werden sie gesegnet sein. Wenn sie nicht auf ihn hören, werden sie verflucht sein. Es ist der Prophet, der angekündigt ist, an dem sich alles entscheidet, der das Sprachrohr Gottes ist. Bist du dieser Prophet? Und er antwortete: Nein. Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Sie wollen es nicht persönlich wissen. Es ist ihnen nicht ein persönliches Anliegen, zu wissen, wer Johannes ist. Nein, sie haben ihren Auftrag. Sie müssen Bericht erstatten. Sie müssen eine Akte anfertigen. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Hier zitiert Johannes Jesaja 40, und das war seine Berufung. Das hat er als seine Berufung erfahren. Ein Wort aus der Schrift, was zu ihm gesprochen hat, was so deutlich zu ihm gesprochen hat, dass er wusste: Das ist dein Dienst. Gott möchte, dass du diesen Dienst tust, dass du ein Rufer in der Wüste bist. Ein Rufer in der Wüste war Johannes. 300 Jahre über 300 Jahre, fast 400 Jahre, war kein Prophet mehr in Israel aufgestanden. Eine Wüste, eine geistliche Wüste. Wie so schön heißt ich glaube, es ist 1. Samuel, bevor Samuel zum Propheten berufen wurde, steht da so schön, das Wort Gottes war rar geworden im Lande. So ist die Situation hier. Es ist Wüstenzeit für Israel. Und mitten in der Wüste kommt dieser Rufer, der sagt, der Herr kommt, macht euch bereit. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich weise auf jemanden hin, auf den, der kommt. Meine Taufe ist die Wassertaufe zur Buße hin, zur Vorbereitung des Herzens. Aber er ist schon da. Ihr kennt ihn nicht. Was suchst du? Was sucht ihr? Wollt ihr ihn kennenlernen? Ihr kennt ihn nicht. Er kommt nach mir. Und ich bin nicht würdig, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes hat eine tiefe Demut. Er weiß, der jetzt kommt, der ist nicht nur ein Mensch. Das ist nicht nur ein König. Nein, es ist der Herr selbst. Am folgenden Tag, der zweite Tag, jetzt haben wir hier eine Begegnung zwischen Johannes und Jesus. Es ist aber nicht ihre erste Begegnung. Ich denke, so aus dem ganzen Verlauf dieses Anfangs des Johannesevangeliums geht eigentlich deutlich hervor, dass Jesus hier schon getauft worden ist. Es ist nur ein Rückblick, den Johannes hier vornimmt. Er kommt zurück von seiner Versuchungszeit. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er spricht dies zu all denen, die um ihn herumstehen. Und er macht ein klares, deutliches Bekenntnis, was wir vorher hier im Johannesevangelium noch gar nicht drin haben. Was eigentlich so eine zentrale Aussage ist, und sie wird nicht nur einmal gemacht, sondern sie wird ein zweites Mal gemacht. In Vers 36 sagt Johannes noch einmal, siehe das Lamm Gottes. Und das ist so ein tiefer Ausspruch. Was heißt das, das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegnimmt? Dieses Wort, Lamm Gottes, das die Sünde trägt, du findest es in Jesaja 53. Und wie gesagt, Johannes kannte Jesaja. Er hatte in Jesaja seinen Auftrag gelesen. Aber er hatte auch über einen anderen Auftrag gelesen und er wusste, das ist nicht mein Auftrag, sondern das ist der Auftrag dessen, dem ich vorausgehe. Es ist in Jesaja 53. Beziehungsweise 52, Vers 13 fängt es an. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und dann geht es weiter und weiter, bis, ich lese mal ab, Vers 3, Jesaja 53, Vers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Das ist das Lamm Gottes. Das ist derjenige, der nicht einfach von Gott ausersehen wurde, dass er die Schuld und die Sünde der ganzen Menschheit trägt, sondern der sich selbst bereitwillig hineingegeben hat, das Opferlamm zu sein. Und alle haben gesagt, du Opfer. Und er hat gesagt, ja, ich bin das Opfer. Ich bin das Lamm, was die Sünde der Welt trägt, was sie hinwegnimmt. Und so wird es uns gesagt, dass Jesus gekommen ist als Sühnung für die unsere Sünden und nicht allein für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Jesus ist gekommen, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Und Johannes hatte getauft und hat gesagt, okay, ich spreche euch Vergebung der Sünden zu. Ihr kommt hier als Sünder, ich taufe euch zur Buße, ihr kommt aus dem Wasser heraus, euch ist vergeben. Und dann kommt der nächste Tag und die nächste Sünde und ich stehe wieder da, beschmutzt, verdreckt, weil mein Herz nicht verändert ist. Jesus ist der, der die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt, die geschehene, die gegenwärtige und die zukünftige. Er hat alles getragen. Und Johannes zeigt ganz deutlich auf ihn und sagt, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er war ein mutiger Bekenner. Er hat sich nicht darum geschert, ob die hohen Priester und Schriftgelehrten gesagt haben, er lästert Gott mit dieser Aussage. Nein, er war sich sicher. Gott hat es ihm gezeigt. Und dieser ist es. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist. Denn er war eher als ich. Und das ist die tiefe Erkenntnis, die Johannes hatte. Obwohl er ein halbes Jahr älter war, sagt er, Jesus war vor mir. Er war vor mir. Er war in Ewigkeit. Er wusste das schon. Er hatte das von Gott schon empfangen, dass Jesus nicht nur dieser Mensch ist, der Mann, der in Bethlehem geboren, in Nazareth groß geworden war. Sein Cousin im weiteren Sinne. Nein, er wusste, das hier ist der eingeborene Sohn Gottes. Er kommt vom Vater. Er war schon in Ewigkeit. Und ich kannte ihn nicht. Ihm war es noch nicht klar. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Es gibt also noch einen zweiten Grund, warum Gott Johannes den Auftrag gegeben hatte, zu taufen in Israel. Nicht nur, um das Volk Israel vorzubereiten auf Jesus, um es zur Buße zu rufen, sondern um Jesus überhaupt offenbar zu machen, um Menschen auf ihn hinzuweisen. Der ist es. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihn bleiben. Dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Es war das Erkennungszeichen. Der ist es. Der Geist kommt auf ihn und er bleibt auf ihm. Er ist der Gesalbte des Herrn, wie wir das auch bei David lesen, als er gesalbt wurde, dass der Geist auf ihn kam und auf ihm blieb. So ist es hier auch bei Jesus. Er ist der Christus, der Gesalbte Gottes, auf den der Geist herabkommt. Aber Gott hat ihm ein Zeugnis gegeben. Es ist nicht nur der Christus, der König Israels, sondern es ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft, der diese Kraft Gottes, Gott selbst, Menschen weitergibt, dass sie erfüllt werden mit diesem Geist Gottes, dass das Problem der Sünde, des unreinen Herzens gelöst wird. Dass es nicht nur ein Reinigen äußerlich von der Sünde ist, sondern von dem tiefen Problem, dass wir uns in der Rebellion gegen Gott befinden. Dass wir nicht sein sind, dass wir in der Finsternis leben, sondern dass wir seine Kinder werden. Er wird diese Vollmacht haben, Menschen zu Kindern Gottes zu machen. Durch den Heiligen Geist. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das ist der zweite Tag hier. Das Zeugnis von Johannes über Jesus bei allen, die um ihn herumstanden. Jetzt kommt der dritte Tag und es wird noch konkreter. Jetzt kommen hier zwei junge Männer ins Spiel. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da. Und zwei von seinen Jüngern. Johannes hatte auch Schüler. Junge Männer, die begeistert waren von diesem Dienst des Johannes und die sich ihm angeschlossen haben und die zugeschaut haben, wie er wirkt, wie er Gott dient, die genau hingehört haben und die dieses Zeugnis, was Johannes über Jesus gegeben hatte, auch gehört hatten. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging. Und Jesus ist am Gehen, er geht. Er geht durch diese Welt. Er wandelt, wie das so schön auch in anderen Übersetzungen heißt. Er geht voran. Er rennt nicht. Er ist nicht mal eben vorbeigerannt, wie so ein Marathonläufer so. Er stand da aber auch nicht. Sondern er ist im Gehen. Johannes stand. Warum? Weil er war derjenige, der vorausging und jetzt kommt der, der nach ihm kommt, der geht. Und er bleibt stehen und zeigt auf Jesus. Siehe, das Lamm Gottes. Er sagt es zu seinen Jüngern. Und warum sagt er es zu seinen Jüngern? Um ihn deutlich zu machen, der ist es, der größer ist als ich, der nach mir kommt. Der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegträgt. Er ist derjenige. Er zeigt auf ihn und er zeigt nicht auf sich. Wie schon bei den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt er nicht, ich bin es. Er sagt, ich bin nur die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich zeige auf ihn. Johannes zeigt mit seinem ganzen Wesen auf ihn und er ist bereit, seine Jünger loszulassen, damit sie Jesus nachfolgen. Er hält sie nicht fest, als sie jetzt losgehen und Jesus hinterherrennen und sagt, hey Leute, ihr seid doch meine Jünger. Wenn du ein Vater bist, wenn du eine Mutter bist, wenn du ein Gruppenleiter bist, wenn du eine Leiterfigur bist, einer, der Jünger macht, einer, der Menschen hat, die ihm nachfolgen. Nimm dir ein Beispiel an Johannes. Es gibt einen, der größer ist als du, oder? Und du und ich, wir sind dafür geschaffen, auf ihn hinzuweisen. Wenn Gott uns Gaben der Leitung gegeben hat, dann ist unsere Aufgabe, auf ihn hinzuweisen. Ja, deine Aufgabe als Vater, als Mutter ist es, deine Kinder auf den hinzuweisen, der das Lamm Gottes ist. Derjenige, der größer ist, der von Anfang an war und der in Ewigkeit sein wird. Derjenige, der das Licht ist, das in die Finsternis hineingekommen ist. Derjenige, der die Macht hat, durch den Heiligen Geist einen Menschen ewiges Leben zu bringen und ihn zum Kind Gottes zu machen. Das kannst du alles nicht. Du hast vielleicht dazu beigetragen, einen Menschen ins Leben hineinzubringen. Als Mutter hast du ihn geboren. Als Vater hast du ihn gezeugt, diesen Menschen. Aber du kannst ihn nicht in die Ewigkeit hineinführen. Du kannst ihn nicht in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott bringen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, auf den hinzuweisen, deine Kinder zu dem hinzuführen, der das kann. Und das sollte unsere tiefste Mission sein, ein Rufer in der Wüste zu sein für unsere Kinder und für die, die Gott uns anvertraut hat, diejenigen, die zu uns aufschauen. Und da gibt es meistens mehr, als wir denken. Wir sagen, ach, zu mir guckt ja keiner auf. Aber vielleicht hast du Freunde in deinem Umfeld, Nachbarn. Unwillkürlich schauen sie zu dir auf. Du hast etwas, was sie nicht haben. Du hast diesen Heiligen Geist empfangen. Du bist ein Kind Gottes geworden. Und sie sehen das, sie merken das. Da ist irgendwas in dir. Auf wen zeigst du? Zeig auf ihn. Weil das ist es, was wirklich zählt, was unsere Suche, unsere Lebenssuche wirklich erfüllt. Und wenn es Menschen gibt, die auf der wahren Suche sind, nach dem ewigen Leben, auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach der Wahrheit, dann ist Jesus derjenige, der diese Suche erfüllt. Und die Jünger sind auf der Suche nach Wahrheit. Und sie haben gemerkt, Johannes hat etwas. Johannes hat eine besondere Botschaft von Gott. Wir wollen auf Johannes hören. Und Johannes in seiner Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, diese riesigen Menschenmassen, die zu ihm gekommen sind. Er war eine große Figur in Israel. Ein bekannt unter allen Leuten in Israel. Alle möglichen Menschen sind zu ihm gekommen. Er hatte die Menschenmassen in der Hand. Er hat gesagt, der ist es. Ja, geh ruhig zu ihm. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus geht und die Jünger gehen mit ihm auf das, was sie gehört haben. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Und das sehen wir bei Jesus immer wieder. Er will es wissen. Er will es wissen. Was treibt dich an? Was ist dein Ziel? Was suchst du eigentlich? Und du bist ja auch heute hier. Ich bin auch heute hier. Und ich bin ja eigentlich nicht hier, weil, ich weiß nicht, die Sonne so schön scheint und irgendwie das hier so nett warm ist. Weil die Luft hier so gut ist. Und was suchst du hier? Was suchst du? Sie gehen Jesus hinterher und du bist vielleicht auch, hast dich aufgemacht, Jesus nach. Und Jesus dreht sich um und sieht, wie du ihm nachfolgst. Er sieht, was du tust. Er sieht, wie du zur Gemeinde kommst. Er sieht, wie du vielleicht am Montagmorgen deine Bibel aufschlägst. Er sieht, wie du betest. Er sieht, wie du Lobgesänge singst hier. Aber er sagt, das reicht mir nicht. Ich will nicht nur sehen, was du tust, sondern ich will wissen, was in deinem Herzen ist. Was suchst du? Was treibt dich an? Was bewegt dich, mit mir zu gehen? Was bewegt dich dazu, in den Gottesdienst zu kommen? Menschen suchen die unterschiedlichsten Dinge, wenn sie zu Jesus kommen. Wir sehen das auch in den Evangelien, dass Menschen auf unterschiedliche Weise Jesus gesucht haben. Wir finden, ich lese euch mal ein paar Beispiele vor. Mal sehen, ob ich das hier... Es gibt Menschen, die Jesus gesucht haben. Manche haben ihn gesucht, um ihn dann gefangen zu nehmen und zu töten. Okay, das ist nicht die richtige Suche, ne? Das ist uns klar. Es gibt aber auch Menschen, die ihn gesucht haben. Wie zum Beispiel seine Mutter und seine Brüder. Es gibt so eine Gelegenheit, wo sie gekommen sind zu Jesus hin. Und dann haben ihnen Leute gesagt, hey Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, die suchen dich. Die wollen mit dir reden. Da hat Jesus gesagt, pff. Ja, okay. Er ist nicht zu ihnen gegangen. Ihre Suche war eine andere Suche als die, die Jesus sucht bei uns. Er ließ sich nicht darauf ein, komischerweise. Dabei hat Jesus doch gesucht. Wer sucht, der wird finden. Aber die Suche von Maria und seinen Brüdern, sie war nicht eine Suche nach Jesus, nach dem Lamm Gottes, nach dem Sohn Gottes. Sie war eine Suche nach Jesus von Nazareth, dem Sohnemann, dem Bruder. Uns wird gesagt, dass es eine Situation gab, wo Herodes interessiert war an Jesus. Er hat von Jesus gehört. Und dann wird uns gesagt, ja, Herodes wollte ihn gerne, er suchte ihn zu sehen. Er wollte ihn gerne kennenlernen. Aber Jesus ist nicht zu Herodes gekommen. Ja, einmal ist er ihm dann vorgeführt worden. Aber Jesus hat kein Wort zu ihm gesprochen. Und ich lese euch jetzt noch ein paar Verse vor, die echt heftig sind, aus Lukas 13. Vers 22. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Was sagt Jesus hier? Jesus fordert uns extrem heraus. Er sagt, ich bin nicht der Friede, Freude, Eierkuchen-Gott. Ich bin nicht der Kuschelgott, der sagt, alles wird gut. Nein, es gibt viele, die auf der Suche sind. Ja, die sogar suchen, in das ewige Leben hineinzukommen. Aber sie kommen nicht hinein. Und was ist der entscheidende Punkt hier? Die Leute sagen, wir kennen dich doch, wir wissen doch Bescheid über dich, Jesus. Wir haben doch in deiner Welt gelebt, gegessen, getrunken, wir sind doch in die Kirche gegangen, wir haben dich doch lehren gehört, wir haben deine Lehre gehört. Wir haben doch von Johannes gehört, dass du das Lamm Gottes bist. Wir wissen doch, dass du gekommen bist und für die Sünde der Menschheit gestorben bist. Ja, sagt Jesus, ist ja interessant, aber ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Was suchst du? Jesus fragt die Jünger, was sie suchen. Und die Jünger sagen, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, man sieht hier, sie haben sich einen neuen Rabbi gesucht. Ja, einen alten Rabbi haben sich hinter sich gelassen und haben sich an einen neuen Rabbi gehängt, an Jesus. Rabbi, wo hältst du dich auf? Wo bleibst du? Steht da im Original. Wo ist deine Bleibe? Wo wohnst du? Ich finde es immer schön, wenn wir als Geschwister, die wir hier zusammen sitzen, wir sind Geschwister in Jesus, wenn wir zu Jesus gehören, wir sind seine Kinder. Wenn wir tatsächlich auch Geschwister werden, wenn sich das materialisiert. Und wie materialisiert sich das? Indem wir zusammenkommen, indem wir uns kennenlernen. Und ein ganz wichtiger Schritt im Kennenlernen ist, dass du mal guckst, wo und wie jemand wohnt, oder? Dass du ihn mal zu Hause besuchst. Wenn du in eine Wohnung oder in das Haus eines Menschen hineinkommst, dann lernst du ganz viel über ihn. Dann weißt du, ob er ein ordentlicher Mensch ist oder ein unordentlicher Mensch. Dann siehst du, ob er irgendwie ein Faible für moderne Kunst hat oder ob er lieber weiße Wände mag, was ja manchmal auch miteinander zusammenpasst. Kannst vielleicht einen Blick auf seine Filme oder CD-Sammlung werfen und siehst, was er so für Filme gerne mag oder sein Bücherregal oder vielleicht hat er gar kein Bücherregal. Du siehst vielleicht die aufgeschlagene Bibel auf dem Wohnzimmertisch liegen. Ja, wenn der Pastor kommt, dann muss er das natürlich schnell da hinlegen. Wir lernen einander kennen, wenn wir uns besuchen, oder? Wir sehen, wo wohnt der andere. Und das ist das, was Jesus sucht. Er sucht bei dir und bei mir unser Herz, unsere Herzensmotivation. Was sucht er? Er sucht einen Menschen, der ihn sucht. Er möchte unsere Gemeinschaft haben. Und das ist das, was Johannes am Anfang geistlich meint, wenn er sagt, wenn die aber, die Jesus aufnahmen, diejenigen, die ihn in seine Wohnung reingelassen haben, wie Stefan das so schön erklärt hat letztes Mal, aber auch die sich aufmachen, um in seine Wohnung zu kommen, um ihn kennenzulernen, die ihm ihr Leben anvertrauen. Und das ist das, was Jesus hier so schön sagt. Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Darauf hat Jesus nur gewartet. Komm in mein Leben hinein, sagt Jesus. Nicht nur, dass wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben, sondern Jesus sagt, komm du in mein Leben. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Und das ist jetzt so schade, weil es jetzt schon die Zeit um ist. Vielleicht müssen wir dann nächste Woche da einfach weitermachen. Weil es so schön ist, wie es dann weitergeht mit diesen Jungs dann. Ne? Wie sie sich auf die Suche machen und was sie alles finden. Vielleicht lesen wir hier noch kurz. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Er hat gesucht und gefunden. Aber er hat Jesus selbst gesucht. Er hat nicht ein Prinzip gesucht. Das Christentum, der christliche Glaube ist kein Prinzip. Der christliche Glaube ist nicht ein System. Er ist keine Religion. Es ist nicht die Zugehörigkeit zu einer Organisation. Es ist nicht das Fürwahrhalten bestimmter Glaubenssätze. Es ist die Beziehung zu dem Sohn Gottes. Und er ist heute hier, um mit dir diese Beziehung zu führen, einzugehen, diese Beziehung auch zu vertiefen. Kennst du Jesus? Bist du noch auf der Suche danach, ihn mehr kennenzulernen? So wie Paulus das so schön ausgedrückt hat. In einer Lebenssituation, wo wir sagen würden, Mann, Paulus, du bist schon so lange mit Jesus gegangen, du hast schon so viel mit Jesus erlebt, du kennst doch Jesus. Also wenn einer Jesus kennt, dann du. Was sagt Paulus aber in Philipper 3, und damit schließe ich jetzt ab. Er spricht von seinen Verdiensten als Jude und von seiner besonderen Position als Teil des auserwählten Volkes Gottes. Und in Vers 7 von Kapitel 3 sagt er: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. So wie die Jünger des Johannes gesagt haben: Das ist unser Rabbi, dem folgen wir ja nach. Okay, wir waren Jünger des großen Johannes, aber das ist uns egal. Wir gehen hinter diesem Jesus, hinter diesem Unbekannten her. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Christus. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, er ist das Lamm Gottes. In ihm finde ich Gerechtigkeit. Er trägt meine Sünde. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Ich bin dabei, ihn noch mehr kennenzulernen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich lasse das Alte hinter mir und ich strecke mich aus danach, ihn mehr zu kennen. Ihn noch mehr zu kennen. Was suchst du? Suchst du Jesus? Da bist du auf der richtigen Suche. Er sagt: Komm und du wirst sehen. Komm, ich werde dir noch mehr zeigen von mir. Ich werde mich dir noch mehr offenbaren. Du wirst mich noch mehr kennenlernen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, damit wir dich kennenlernen können. Wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Herr, und das ist unser tiefstes Verlangen. Wir sehnen uns nach Liebe, nach der Gemeinschaft mit dem, der die Liebe ist, dem lebendigen Gott. Wir sehnen uns nach unserem ja, nach der Beziehung zu unserem Retter, Erlöser, unserem Schöpfer. Wir sehen uns danach, Zeit mit dir zu verbringen. Wir sehen uns danach, mit dir zusammen zu sein. Da, wo du bist, da wollen wir sein. Herr, zieh du uns näher zu dir. Näher zu dir, Jesus. Wir suchen dich. Wir preisen dich und danken dir, dass du uns nicht in die Irre schickst, dass wir dich finden, wenn wir dich suchen. Und das hast du uns verheißen. Und das sagst du jedem. Wer sucht, der wird finden. Amen.